Mikroben im Visier, ein Podcast des Leibniz-Forschungsverbunds Infections. An Mikrofon begrüßen euch Elisabeth Frommer vom Robert-Koch-Institut
und Christian Nehls vom Forschungszentrum Borstel.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Heute wollen wir der Frage nachgehen, warum Antibiotika ihre Wirkung verlieren. Die moderne Medizin ist ohne Antibiotika nicht denkbar. Ohne die könnten bereits eine simple Wundinfektion tödlich sein.
Operationen werden weniger riskant, wenn zusätzlich Antibiotika gegeben werden. Und schwere bakterielle Infektionskrankheiten wie Tuberkulose oder auch Syphilis können überhaupt erst behandelt werden, seit es Antibiotika gibt.
Ja, seit der Einführung vom Antibiotikum ist die Sterblichkeit infolge von bakteriellen Infektionen stark zurückgegangen.
Dieser enorme medizinische Fortschritt steht jetzt auf dem Spiel. Denn immer öfter tauchen resistente Krankheitserreger auf, gegen die die gängigen Antibiotika nicht mehr wirken. In der heutigen Podcast-Folge wollen wir uns anschauen, wie diese Resistenzen entstehen und welche Bakterien eigentlich betroffen sind.
Und dazu sprechen wir mit Dr. Thomas Gutzmann. Er leitet die Forschungsgruppe Biophysik am Forschungszentrum Borstel, in der übrigens auch Christian arbeitet, und ist Professor an der Universität zu Lübeck. Er beschäftigt sich mit der Rolle von Biomembranen bei Infektionen der Lunge und untersucht die Wirkung von antimikrobiellen Peptiden.
Und ab Frühjahr 2026 ist Thomas Sprecher des Forschungsverbundes Infections. Hallo Thomas, schön, dass du bei uns bist und herzlich willkommen in unserem Podcast. Zuerst würden wir gerne darüber sprechen, wie Antibiotika überhaupt wirken. Also wie werden Bakterien eigentlich abgetötet, wenn man Antibiotika gibt?
Ja, Antibiotika wirken eigentlich immer, indem sie etwas angreifen am Bakterium, was für das Bakterium lebenswichtig ist. Und wenn wir uns jetzt mal so ein Bakterium vorstellen, dann hat das erstmal eine Zellhülle, die aus verschiedenen Membranen besteht, je nachdem, welche Bakterien das sind, und etwas, was innen drin in den Bakterien ist. Also einige Antibiotika greifen direkt diese Zellhülle an und zerstören diese. Andere Antibiotika greifen bei der Bindung oder bei der Synthese von Proteinen in den Bakterien ein und manche auch in der Replikation, also in der Zellteilung der Bakterien. Das sind so die gängigen Mechanismen und dementsprechend gibt es ganz verschiedene Mechanismen, wie die Antibiotika eigentlich wirken können.
Und was sind dann eigentlich Antibiotika-Resistenzen?
Resistenzen treten dann auf, wenn dieser Wirkmechanismus nicht mehr funktioniert oder blockiert wird. Da gibt es ganz spezifische Mechanismen. Also wenn man sich das so wie so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip vorstellt, dann bindet das Antibiotikum eigentlich an ein Zielmolekül und das kann dann seine Funktion nicht mehr ausführen. Wenn jetzt aber das Bakterium, das macht es nicht aktiv, aber das kann es mit verschiedenen Mechanismen, da kommen wir später sicherlich noch dazu, kann es dazu führen, dass die Antibiotika nicht mehr spezifisch binden können und damit verlieren sie ihre Wirkung.
Und du hast ja jetzt gerade gesagt, dass es in einigen Fällen so ein ganz spezifischer Schlüssel-Schloss-Mechanismus ist. Ist das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil, wenn wir über Resistenzen sprechen?
Ja, das ist prinzipiell erstmal ein Vorteil für die Antibiotikatherapie, weil damit ganz gezielt die Bakterien angegriffen werden können und wir eine gute Unterscheidung zwischen Bakterien oder körpereigenen Zellen haben, also geringe Nebenwirkungen. Für die Resistenz ist das eher ein Problem, weil dann eben einzelne Stellen modifiziert werden können vom Bakterium und damit eine Resistenz auftritt. Wobei man auch bei Resistenz immer vorsichtig sein muss. Das gibt selten ein Ja-Nein, sondern oftmals bedeutet Resistenz, dass man höhere Mengen an Antibiotika braucht, um zu therapieren, bis hin zu eben so hohen Konzentrationen, dass man sie nicht mehr einsetzen kann. Aber es gibt eben immer eine bestimmte Konzentration, die festgesetzt wird, ab wann eine Resistenz angenommen wird.
Resistenzen sind ja dann auch besonders schlimm für Patienten, wenn ich das richtig erinnere, die sowieso schon ein geschwächtes Immunsystem haben, also zum Beispiel Krankenhauspatienten nach Operationen.
Genau, im Krankenhaus spielt das natürlich eine große Rolle und deswegen sind auch Antibiotikaresistenzen vor allen Dingen in Krankenhäusern und bei einer alternden Gesellschaft problematisch, weil da doch die Patienten häufiger im Krankenhaus sind und sich da Resistenzen schneller ausbreiten können als das zu Hause oder am Arbeitsplatz.
Wie unterscheiden sich denn dann resistente Bakterien von den nicht resistenten Bakterien? Du hattest ja bereits erwähnt, dass es eigentlich nur eine höhere Dosis brauchen würde. Aber ist das sozusagen schon die Antwort? Also im Endeffekt wirkt das Antibiotikum noch, aber wir brauchen mehr davon, um eine Wirkung tatsächlich zu erzielen.
Das ist oftmals der Fall, aber es kann eben auch sein, dass ein Antibiotikum gar nicht mehr wirkt, weil die Konzentration gar nicht mehr erreicht werden kann. Oder je nachdem, wie genau dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip funktioniert, gibt es eben auch Fälle, die eine hundertprozentige Resistenz bei niedrigen Konzentrationen und auch bei höheren Konzentrationen verursachen.
Was wäre denn das Problem jetzt für einen Patienten, einfach eine besonders hohe Menge an Antibiotikum zu nehmen?
Also wie gesagt, in manchen Fällen wirken auch hohe Konzentrationen nicht mehr. Nebenwirkungen können immer auftreten. Wir haben ja im Körper mehr Bakterien, als wir körpereigene Zellen haben. Und die haben da eine sehr positive Wirkung. Die wollen wir in der Regel möglichst schonen. Das ist schwierig, weil Antibiotika da oftmals eben unselektiv auch die körpereigenen Bakterien abtöten.
Ja, und wenn wir uns das Ganze jetzt noch mal sagen, auf der mikroskopischen Ebene anschauen, also die Moleküle, die dabei eine Rolle spielen und die, wie du jetzt schon ein bisschen erklärt hast, ja verändert werden in den Bakterien. Also wie entstehen Antibiotikaresistenzen auf dieser mikroskopischen molekularen Ebene?
Da gibt es eigentlich mehrere Mechanismen. Einer ist auf der chromosomalen Ebene, also das heißt im Erbgut der Bakterien. Man kann sich das so vorstellen, sagen wir mal, wir haben 1 Million Bakterien und die teilen sich. Die teilen sich je nachdem, welches Bakterium man hat, alle 20 Minuten oder einmal in der Stunde oder einmal am Tag. Und wenn sie sich teilen, dann kann es passieren, dass dabei ein Fehler passiert. Das ist nie gerichtet, sondern das passiert einfach zufällig. Und da kann man sich vorstellen, bei 1 Million Bakterien, da kann das schon mal häufiger passieren. Das ist eher unkritisch. Aber wenn wir jetzt Antibiotika geben, dann würden eben unter Umständen 999.999 Bakterien abgetötet. Aber das eine Bakterium, was zufälligerweise gerade da, wo das Antibiotikum angreift, eine Mutation, also eine Veränderung im Erbgut haben, das überlebt und das vermehrt sich dann und teilt sich wieder und teilt sich. Und am Ende haben sie dann nachher 1 Million Bakterien von diesem resistenten Stamm.
Das heißt, wenn sich dieses eine resistente Bakterium teilt, dann haben natürlich die Teilungsprodukte, also alle Bakterien, die daraus hervorgehen, auch diesen genetischen Fehler im Erbgut.
Ganz genau. Dann gibt es aber auch die Übertragung durch Plasmide, also dass von einem Bakterium auf ein anderes Bakterium ein Resistenzplasmid übertragen wird. Oder es kann auch sein, dass Bakterien bestimmte Mechanismen hochregulieren und dadurch eine Resistenz ausprägen. Das heißt, dass sie zum Beispiel die Eigenschaften der Zellhülle verändern und dadurch bestimmte Bakterien resistent werden.
Kannst du uns noch einmal kurz erklären, was Plasmide sind, Thomas?
Klar, kein Problem. Plasmide sind ringförmige Strukturen aus DNA, die weiteres Erbgut enthalten, aber nicht Teil des eigentlichen Chromosoms der Bakterien sind. Auf diesen Plasmiden sind eben oftmals bestimmte Gene kodiert, die zu einer Resistenz führen können, weil eben Bakterien, die dieses Plasmid haben, besser überleben können als die, die es nicht haben.
Ist es denn so, dass alle Bakterien gleich Antibiotikaresistenzen entwickeln oder gibt es Unterschiede zwischen den verschiedenen Bakterien?
Da gibt es sehr große Unterschiede. Also nehmen wir mal als Beispiel die Mykobakterien, die Mykobakterien, die für die Tuberkulose-Ausbreitung verantwortlich sind. Da ist es so, dass man tatsächlich über die Entschlüsselung des Genoms genau sagen kann, welche Resistenzen eigentlich auftreten, weil das sehr spezifische Resistenzen an ganz spezifischen Proteinen in dem Mycobakterium sind. Bei anderen Bakterien funktioniert das nicht. Das heißt, da hat man eine relativ ein breites Spektrum, wo diese Antibiotika angreifen können. Und dann gibt es eben andere Antibiotika, wie zum Beispiel das Polymyxin B, das die Zellhülle angreift. Das ist eher unspezifisch und nicht auf einzelne Bakterien zugeschnitten.
Wir haben ja jetzt so ein bisschen drüber gesprochen, wie die Resistenzen auf molekularer Ebene entstehen. Das heißt, zum Beispiel über die Teilung oder über die Weitergabe von Plasmiden. Wenn wir uns jetzt so zum Beispiel den Klinikalltag, aber auch andere Kontexte anschauen, welche Faktoren führen jetzt eigentlich dazu, dass sich solche Resistenzen weiter ausbreiten in bestimmten Ländern oder global?
Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Ursachen für die Ausbildung der Resistenzen und auch, wie man sie wieder zurücknehmen kann. Die Niederlande sind ein gutes Beispiel, wie man durch eine gute Therapie eben Resistenzen auch wieder zurückfahren kann. Aber prinzipiell entstehen sie dadurch, dass zum Beispiel Antibiotika falsch benutzt werden. Also viele Menschen setzen Antibiotika zu früh ab oder nehmen zu geringe Konzentrationen. Es gibt in anderen Ländern im globalen Süden oft das Problem, dass die Antibiotika, die man kauft, sowohl in den Apotheken, aber vor allen Dingen auch auf dem Schwarzmarkt, nicht die Antibiotika enthalten, die sie eigentlich enthalten sollen oder nicht in der richtigen Konzentration. Es gibt natürlich auch den Einsatz von Antibiotika, gerade im Agrarbereich. Auch da gibt es die Ausprägung von Resistenzen, zum Beispiel auf Geflügelhöfen, vor allen Dingen bei den Salmonellen. Antibiotika werden zu oft eingesetzt. Viele Ärzte verschreiben Antibiotika bei viralen Infekten. Da wirken sie überhaupt nicht. Wir haben da ja vorhin auch schon mal drüber gesprochen, dass gerade bei einer Bevölkerung, die immer älter wird, die Resistenz eine größere Rolle spielt, eine bakterielle Infektion, weil einfach das Immunsystem des Körpers nicht mehr so gut funktioniert und dann Antibiotika eine größere Rolle spielen.
Du hattest ja gerade im Prinzip beleuchtet, wie der Mensch beeinflusst, dass Antibiotikaresistenzen entstehen. Gibt es denn noch mehr Einflussfaktoren, die eine Rolle spielen bei der Entwicklung von resistenten Erregern?
Im Leibniz-Forschungsverbund Infections untersuchen die verschiedenen Arbeitsgruppen und Institute, die daran beteiligt sind, antimikrobielle Resistenz nicht nur in dem Sinne, dass wir gucken, was passiert in Krankenhäusern, sondern vor allen Dingen auch, was passiert auf Bauernhöfen, wie werden Bakterien mit resistenten Genen übertragen von einem Bauernhof auf einen Menschen zum Beispiel, was passiert in Flüssen und Seen, was passiert in Klärwerken, wie werden die Bakterien in Klärwerken abgetötet, dass wir da auch keine resistenten Keime mehr dann freisetzen. All diese Fragen werden in dem Konzept One Health oder Global Health zusammengefasst, um zu verstehen, wie das Gesamtkonstrukt funktioniert.
Du hattest ja vorhin erwähnt, dass die Antibiotika an den Membranen anbinden. Du selber beschäftigst dich ja mit antimikrobiellen Peptiden. Das sind spezifische Eiweißmoleküle, die von allen Lebewesen gebildet werden und die binden auch an die Membranen. Warum interessierst du dich so für diese Stoffe?
Ja, zum einen ist es natürlich wunderbar, dass wir Menschen in der Regel ja keine Infektionen haben. Meistens sind wir gesund, wir haben nicht ständig eine Infektion auf der Haut, obwohl wir Bakterien ständig auf der Haut haben. Und das liegt daran, dass wir eine angeborene Immunität haben und da spielen diese antimikrobiellen Peptide, die wir überall auf der Haut, im Körper, in jeder Zelle haben, eigentlich eine wesentliche Rolle. Und diese Peptide, die binden an die Bakterien, an die Bakterienmembran, an die Hülle, die die Bakterien eigentlich schützen. Und in vielen Fällen verursachen sie Löcher da drin. da streitet man noch ein bisschen drüber, ob diese Löcher die Bakterien schon abtöten oder ob sie nur der Weg sind, um Ziele innerhalb des Bakteriums, also zum Beispiel die DNA, zu erreichen. Aber die Interaktion mit der Membran ist entscheidend. Und der große Vorteil ist, das hatten wir ja ganz am Anfang schon mal besprochen, wie spezifisch muss das eigentlich sein? Diese Peptide binden an alle bakteriellen Membranen. Das heißt, ganz viele dieser Peptide unterscheiden nicht so sehr, welche Bakterien sie da eigentlich gerade töten. Insofern gibt es auch wenig Resistenzinduktion. Es gibt so schöne Beispiele, da hat man versucht, Resistenzen zu induzieren und ist daran gescheitert, was natürlich sehr vorteilhaft für ein Therapeutikum am Ende ist.
Du hast jetzt gerade gesagt, dass die Peptide unspezifisch eigentlich die meisten bakteriellen Membranen betreffen und zerstören können. Ist das überhaupt gut? Weil wir haben ja vorher besprochen, dass die guten Bakterien, die wir ja mehr als Körperzellen haben, eigentlich im Optimalfall so wenig wie möglich betroffen sein sollten.
Das stimmt. Der Körper ist da aber auch schon etwas schlauer. Der regelt nämlich die Menge an antimikrobiellen Peptiden entsprechend dem Bedarf. Also wenn eine Infektion festgestellt wird, dann werden die antimikrobiellen Peptide, die Konzentration, hochreguliert oder sie werden an bestimmten Stellen dann auch erst freigesetzt. Insofern kann der Körper das ganz gut regeln. Und das ist natürlich eine der Herausforderungen für ein Therapeutikum, also für ein Medikament am Ende. Wie bringen wir das genau dahin, wo es eigentlich wirken soll? Weil es soll ja doch so spezifisch sein, dass es die Bakterien erkennt, aber nicht gegen körpereigene Zellen agiert. Und das ist ein ganz schönes Beispiel, auch das Polymyxin B, was ich vorhin schon einmal kurz erwähnt hatte. Das ist ein Toxin aus anderen Bakterien, was wiederum bestimmte Bakterien abtötet. Das wird in der Klinik nur als letzte Maßnahme eingesetzt, weil es eben auch Nebenwirkungen hat. Und eins der Ziele ist eben, diese Strukturen zu nehmen, daraus zu lernen und sie so weit zu verbessern, dass sie noch aktiver gegen Bakterien werden und gleichzeitig die Nebenwirkungen reduziert werden.
Das heißt, im Endeffekt könnten diese antimikrobiellen Peptide tatsächlich für eine Behandlung von Infektionen eingesetzt werden?
Das ist auf jeden Fall das Ziel. Da gibt es einige Arbeitsgruppen auf der Welt, die daran arbeiten. Wir haben auch schon eins dieser Peptide, Aspidasept, in eine Salbe formuliert und in einem ersten Experiment auch schon einem Patienten damit helfen können. Das kann funktionieren, aber es ist wie immer bei der Medikamentenentwicklung ein langer und kostspieliger Weg. Da aber die großen Pharmakonzerne aus der Entwicklung neuer Antibiotika ausgestiegen sind, ist es eigentlich die Aufgabe eben kleinerer Firmen oder eben der staatlich geförderten Forschung, da einzugreifen und neue Ideen und neue Therapiekonzepte zu entwickeln.
Und die antimikrobiellen Peptide scheinen ja definitiv ein vielversprechendes neues Therapiekonzept zu sein. Ich finde, wir können uns damit auch in einer weiteren Podcast-Folge nochmal näher mit beschäftigen. Aber vielleicht für diese Folge noch einmal die Frage, welche anderen alternativen Behandlungsmöglichkeiten, also Alternativen zu den klassischen Antibiotika, gibt es denn bisher?
Ich glaube, ihr werdet zu ganz neuen Konzepten kommen, vielleicht auch nochmal der Hinweis, in ganz vielen Fällen werden Antibiotika nicht mehr nur ein Antibiotikum eingesetzt, sondern mehrere gleichzeitig. Das ist vor allen Dingen auch bei der Tuberkulose so, um Resistenzen zu vermeiden. Es gibt immer mehr Ideen, dass man den Synergismus benutzt. Das heißt also, dass man zum Beispiel zwei Substanzen gibt, die sich gegenseitig unterstützen. Das ist komplex, ist aber ein guter Weg, wie man mit den Substanzen, die wir schon haben, Resistenzen umgehen kann. Gibt aber auch ganz neue Konzepte, das Phagenkonzept zum Beispiel. Phagen sind Viruspartikel, die Bakterien angreifen. Die haben einen ganz großen Vorteil, sie sind sehr spezifisch für bestimmte Bakterien. Das kann natürlich auch ein Nachteil sein, weil man für jeden Patienten dann eigentlich eine individualisierte Therapie entwickeln muss.
Du hast ja erwähnt, dass die öffentliche Forschung einen wichtigen Beitrag an dieser Stelle leisten muss, weil die großen Pharmaunternehmen zum großen Teil ausgestiegen sind aus der Antibiotikaentwicklung. Und jetzt haben wir ja den Leibniz-Forschungsverbund, der dieses Jahr 2025 wieder an den Start geht, in die nächste Förderphase. Und soweit ich das verstanden habe, ist der Forschungsverbund ja auch dafür zuständig oder ist die Aufgabe des Forschungsverbundes, einen großen Beitrag auf diesem Gebiet zu leisten.
Das ist richtig. Wir sehen uns ja so als Kondensationskeim, wo wir verschiedene Dinge zusammenbringen und dann nachher aber auch in weiteren Projekten weiter ausführen. Wir können natürlich nicht das übernehmen, was die Pharmaindustrie im Moment gerade nicht tut, weil die Entwicklung eines neuen Wirkstoffes kostet ungefähr 1 Milliarde Euro. Das sind Geldmengen, die wir natürlich auch in der staatlich geförderten Forschung nicht haben, aber wir bringen neue Konzepte, neue Ideen ins Laufen, hoffen, dass wir zum Beispiel die präklinische Phase und vielleicht auch die erste klinische Phase, also den Test an gesunden Probanden, für 1 oder 2 Wirkstoffe durchführen können. Und dann müssen wir aber auch wieder zusammen mit der Pharmaindustrie die nächsten Schritte angehen. Das können wir nicht alleine machen.
Vielen Dank, Thomas, für die vielen spannenden Informationen und vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über ein Abonnement.
Über Aktionen und aktuelle Forschungsergebnisse informieren wir auf der Webseite leibnizinfections.de und im Infotext zu diesem Podcast. In der nächsten Folge schauen wir uns an, wie Resistenzen im Labor nachgewiesen werden.